HR Info. Netzwelt.
Heute mit Andreas Gielen. Hallo. Das Internet der Dinge. Es ist wieder Thema auf der CeBIT, der wohl größten IT-Messe weltweit. Sie startet morgen in Hannover. Wir schauen, was die Messe dieses Mal genau zu bieten hat. Und wir reden über Roboter. Wann werden sie sein, wie Sie und ich? Das sind unsere Themen jetzt in HR Info Netzwelt. Morgen geht sie los, die CeBIT. Rund 3.300 Aussteller aus insgesamt 70 Ländern wollen die jüngsten Trends vorstellen, die die Digitalisierung zu bieten hat. Aber die CeBIT wiederholt ihr Motto vom vorigen Jahr. Die Economy, ein Mischwort aus Digitalisierung und Economy. Die digitale Transformation, also das Eindringen der digitalen Technik in viele unserer alltäglichen Bereiche, das ist wieder das Thema auf der diesjährigen Fachmesse. Das liegt bestimmt nicht daran, dass den Veranstaltern nichts mehr einfällt. Die Veranstalter sagen, dieses Thema sei aktueller denn je. Allerdings drängt sich mir ein anderer Gedanke auf. Haben wir vielleicht den Höhepunkt digitaler Möglichkeiten erreicht? Müssen wir vielleicht erst lernen, die bisherigen Möglichkeiten sinnvoll umzusetzen? Diese Frage gebe ich weiter an Georg Schnurer. Er ist Redakteur beim Computermagazin CT. Herr Schnurer, beginnt in der digitalen Transformation jetzt der Reifeprozess?
Naja, ich glaube, da beginnen zwei Prozesse. Auf der einen Seite natürlich die Reifung dessen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, was technisch möglich wäre. Aber parallel dazu gibt es tatsächlich eine rasante Weiterentwicklung. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Stillstand. Im Gegenteil, ich sehe viele neue Bereiche, wo jetzt die Digitalisierung Einzug erhält, wo auch neue Möglichkeiten aus dieser, ja, inzwischen wirklich fast alles umfassenden Digitalisierung entstehen. Dass jetzt der CeBIT kein neues Motto einfällt, würde ich mal sagen, das liegt vielleicht an mangelnder Kreativität, vielleicht aber auch daran, dass die CeBIT sich immer mehr in Richtung Business orientiert. Mhm. Und wenn man da einmal so ein Schlagwort eingeführt hat und das Gefühl hatte, das hat gut funktioniert, dann macht man es halt einfach nochmal. Wäre ja schrecklich, wenn das nächste Schlagwort dann in die Hose ginge.
Vielleicht nennen Sie mir ein paar Bereiche, wo die Digitalisierung weiter fortgeschritten ist. Also wir kennen natürlich das Smart Home, das Auto, das von alleine fährt, auch der Kühlschrank gehört ja auch zu Smart Home, der sich vielleicht automatisch auffüllt oder zumindest sagt, wann er was braucht, was gerade ausgegangen ist. Welche Bereiche sind denn neu dazugekommen?
Klar, Internet der Dinge, Sie haben ja einiges bereits aufgezählt. Da wird sich noch mehr tun. Immer mehr Dinge werden in das Internet hineinwandern. Das werden jetzt nicht nur so alberne Dinge sein wie die Kaffeemaschine oder der Kühlschrank, wobei so eine Internet-Kaffeemaschine ist auch ganz spannend. Wir haben hier eine auf dem Flur stehen. Ist immer sehr lustig, wenn die nach neuem Kaffeepulver schreit.
Wie macht die das?
Ja, die schreit tatsächlich und sagt dann, bitte einmal Wartung machen. Und dann muss man halt entweder spülen oder man muss irgendwelche anderen Handgriffe machen, Kaffeepulver nachfüllen, Milch nachfüllen. Und ja, ist dann immer hübsch, wenn das an die ganze Redaktion geht, hält unheimlich viele Menschen von der Arbeit ab. Okay. Daneben gibt es aber einfach inzwischen sehr viele technische Bereiche, wo einfach Maschinen miteinander vernetzt werden und eben durch diese Vernetzung eine Art intelligentes Netzwerk entsteht, das eben auch über die Zeit selber entscheiden kann, weil KI spielt da eben auch sehr stark rein. Künstliche Intelligenz, wir haben das ja gerade erlebt, Ende der letzten Woche war ja das große Duell im Go, wo quasi eine künstliche Intelligenz von Google gegen den stärksten Go-Spieler der Welt tatsächlich gewonnen hat, was wirklich etwas war, was die Fachwelt nicht erwartet hat. Im Schach haben wir das ja schon vorher erlebt. Und das zeigt eigentlich nur, wie diese Entscheidungs- und Lernsysteme inzwischen perfektioniert sind. Sie werden einfach mit Daten gefüttert, mit richtigen Entscheidungen, mit falschen Entscheidungen. Und dann entsteht aus diesem Baum ein komplett neues Entscheidungssystem, das sogar stärker sein kann als ein menschlicher Entscheider.
Das heißt, gerade für Unternehmen wahrscheinlich sehr interessant, dass aber dann Maschinen die Entscheidungen nicht ganz übernehmen, aber doch zum großen Teil abnehmen werden.
Das ist im Wesentlichen im Produktionsprozess eine Selbstoptimierung der Produktion. Das ist der Bereich, wo man jetzt mit der Industrialisierung 3.0 in Anführungsstrichen hin möchte, dass die Systeme quasi selber erkennen, wann sie anfangen, Fehler zu machen und dann auch selber darauf reagieren, aus dem, was in der Vergangenheit eben vom Menschen entschieden wurde. Aber das Ganze funktioniert natürlich nicht nur in der Produktion, das funktioniert ganz intensiv im digitalen Handel. Wir erleben das ja jetzt teilweise auch schon als Privatkunden, wo quasi Preise sich dynamisch entwickeln, also über die Zeit, über den Tag sich ändern, je nachdem, wie die Nachfrage ist, wie oft nachgefragt, wie oft bestimmte Dinge gekauft werden, was vielleicht lange nicht mehr gekauft wurde. Entsprechend wird das sehr dynamisch angepasst.
Das heißt, wir bräuchten gar nicht so viel Sorge zu haben vor den Maschinen, vor dem Kalten, sondern können auch davon tatsächlich profitieren und sollten auch diese Digitalisierung mit Freude aufnehmen.
Naja, so optimistisch wäre ich da ehrlich gesagt nicht. Die Wirtschaft wird sehr stark von der Digitalisierung profitieren. Da ist einfach mehr Dynamik jetzt drin. Man kann schneller reagieren, man kann schneller Kundenwünsche unterschieben oder eben auf Kundenwünsche reagieren. Mhm. Für den einzelnen Menschen heißt das, dass man sich auf immer weniger verlassen kann. Denn die Systeme ändern sich eben auch immer schneller. Das heißt, wenn ich früher einen bestimmten Preis hatte, habe gesagt, okay, der ist jetzt der tollste Preis, dann war das eine Entscheidung aus dem Bauch heraus und ich habe einfach gekauft. Heute ist es so, dass ich, wenn ich oft genug eine Preissuchmaschine aufrufe, merke, wie die Produkte zum Beispiel immer teurer werden. Ja. Oder wenn es Produkte sind, die selten nachgefragt werden, vielleicht auch bis zu einem bestimmten Punkt immer billiger werden. Aber das Ganze ist sehr dynamisch, sehr unbefriedigend letztendlich. Ich habe nicht mehr das Gefühl, da jetzt wirklich ein Schnäppchen gemacht zu haben, sondern ich habe immer die Angst im Hintergrund, hups, werde ich vielleicht doch verarscht von dem System. Und dann kommt natürlich dazu, diese ganze Lernerei funktioniert eben sehr stark über Datensammlung. Das heißt, es wird immer mehr, werden immer mehr Daten abgegriffen, sie werden immer intensiver miteinander verknüpft. Mhm. Und auf diese Weise werde ich eben nicht nur gläsern, sondern auch immer berechenbarer. Das System weiß, was ich tun werde und ahnt schon mal, was es tun kann, damit ich in die Richtung gehe, wie es der Händler, der Politiker, der wer auch immer gerne hätte.
Ja, das übernehmen wir ja auch häufig selbst, dass wir die Daten dann auch bereitwillig abgeben, zum Beispiel über soziale Netzwerke oder auch durch Anmeldungen bei diversen Händlern. Ist das auch Thema der CeBIT dieses Jahr?
Datenschutzsicherheit ist eines der großen Themen auf der CeBIT natürlich, weil das ja immer in zwei Richtungen funktioniert. Auf der einen Seite wollen die Unternehmen immer mehr Daten haben, auf der anderen Seite sind die Kunden immer besorgter, zumindest hier in Deutschland, was ihre Daten anbelangt. Es wird einem immer bewusster, was da passiert, aber das Missbrauchspotenzial steigt ja auch. Ich kann immer leichter eben solche Daten auch für andere Dinge missbrauchen. Die großen Datensammlungen sind immer gefährdeter, dass sie eben angegriffen werden, dass Dritte dort Informationen abzapfen. Und deshalb muss man sich eben als Unternehmen auch immer mehr Mühe geben, das Ganze vernünftig zu schützen.
Zurück zur CeBIT. Es ist ja doch so, dass viele Besucher oder auch Interessierte erwarten, dass da viele Highlights vorgestellt werden. Was sind denn so dieses Jahr die Highlights?
Naja, man muss ganz ehrlich sein, die CeBIT ist eine im Wesentlichen kaufmännisch orientierte Messe. Das heißt, es geht da im Wesentlichen um Business. Wenn ich also aus dem Business komme, werde ich da sicherlich total viele extrem spannende Sachen finden. Wenn ich aber Otto-Normalsterblicher bin und mich einfach nur für Technik interessiere, dann wird es auf der CeBIT immer schwieriger, schöne Sachen zu finden. Dieses Jahr erwarte ich viele interessante Dinge in der neu eingerichteten Halle für Drohnen. Da werden also diese Fluggeräte für verschiedenste Anwendungen vorgestellt. Man kann die auch selber ausprobieren. Man kann gucken, wohin die Entwicklung da geht. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Traditionell spannend ist es in dem ganzen Bereich der Forschungshallen. Auch da zeigen ja die Institute, was demnächst, also so in den nächsten 1 bis 5 Jahren, auf uns zukommen kann. Daneben ist es im Wesentlichen Geschäftsbereiche.
Es ist ja die weltweit größte Messe für Informationstechnik oder gilt zumindest als solche. Wird das der CeBIT denn schaden in Zukunft?
Naja, da sind die Meinungen sehr geteilt. Die Veranstalter sagen, es wird der CeBIT nicht schaden. Im Gegenteil, die CeBIT wird immer professioneller, sie wird auch immer besser und die Anzahl der Zuschauer, das sei gar nicht so wichtig. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, dass die Anzahl der Zuschauer und auch die Frage, wie viel Medienecho, wie viel überhaupt Resonanz die CeBIT noch in der Gesellschaft hat, schon etwas ist, was die Messe mit beeinflusst. Und ich sehe da über die Jahre inzwischen einen Trend nach unten. Ich glaube, in einigen Jahren werden wir nicht mehr über die CeBIT reden, zumindest nicht in einem normalen Radioprogramm.
Okay, in diesem Jahr tun wir es noch. Die Schweiz ist das Partnerland in diesem Jahr, was mich auf den ersten Blick etwas irritiert. Ich mag mal zu behaupten, dass die meisten doch die Schweiz nicht so mit IT verbinden. Ist die Schweiz denn doch besser aufgestellt, als ich denke?
Naja, die Schweiz ist für viele Leute natürlich immer noch der Klassiker, ne? Käse, Kuhglocken und Uhren. Aber es gibt daneben auch eine ganz andere Schweiz. Insbesondere im Raum Zürich tut sich da eine ganze Menge. Da versucht man quasi das europäische Silicon Valley für Startups zu werden, versucht dort eine Atmosphäre, eine Struktur zu schaffen, dass eben neue Unternehmen, neue Ideen sich dort leichter ansiedeln können. Man versucht das auch mit Modellprojekten, sei es im Bereich Heimautomation, sei es im Bereich Internet der Dinge. Also da ist schon deutlich mehr zu sehen, aber es ist jetzt auf der anderen Seite auch nicht so, dass man spontan 2, 3 Dinge aus der Tasche ziehen könnte und sagen, hey, das ist Schweiz und IT, sondern es sind einfach viele Ansätze, die aber durchaus sehr interessant sind.
Also das Start-up für die Schweiz nun auf der CeBIT.
Genau.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt heute mit Andreas Gielen. Das Internet der Dinge. Es ist schon weit entwickelt, weit aber nicht fehlerlos. Das musste auch Google eingestehen. Das selbstfahrende Auto des Unternehmens hat selbstständig einen Unfall gebaut. Warum es genau ging, erzählt uns Nicole Markwald aus Los Angeles.
Der selbstfahrende Lexus war mit gerade mal 3 km/h unterwegs an jenem 14. Februar auf den Straßen von Mountain View. Das selbstfahrende Auto wollte die Spur wechseln, um ein paar Sandsäcke zu umfahren, heißt es in dem Unfallbericht. Das Google-Auto ließ dabei zunächst mehrere Fahrzeuge passieren und setzte dann an, um auf die benachbarte Spur zu wechseln, während sich ein Bus von hinten annäherte. Dieser war mit 24 km/h unterwegs. Das fahrerlose Auto schätzte dann offenbar die Situation falsch ein. Es nahm an, dass der Bus anhalten würde. Tat er aber nicht. Google räumt in seinem Monatsbericht ein: In diesem Fall sind wir klar mitverantwortlich, denn wenn sich unser Auto nicht bewegt hätte, wäre es nicht zu der Kollision gekommen. Laut Google hat es bislang 17 Unfälle mit selbstfahrenden Autos gegeben, in der Mehrheit Auffahrunfälle, verschuldet durch andere Verkehrsteilnehmer. Nun aber ist das Google-Fahrzeug der Unfallverursacher, ein Novum. Google räumt auch ein, dass es wegen Versagens der autonomen Technik in seiner Flotte wohl schon zu mehr als einem Dutzend Unfällen gekommen wäre, wenn nicht der Fahrer eingegriffen hätte. Das sind natürlich Schlagzeilen, die dem Unternehmen nicht gefallen können. Aber sie zeigen auch, wie schwierig das Vorhaben selbstfahrender Autos wirklich ist. Chris Urmson leitet das Projekt bei Google. Gegenüber dem Radiosender NPR sagte er:
We can't program them for every conceivable event.
Wir können unmöglich jedes einzelne Szenario im Straßenverkehr vorhersehen. Es gibt unendlich viele. Wir können nur dafür sorgen, dass die Fahrzeuge Erfahrungen aus der Vergangenheit analysieren und merken, wenn sie eine Lage nicht einschätzen können. Und dann mit Vorsicht agieren.
And in those situations do the cautious thing.
Urmson sagt, man könne die Autos unmöglich für alle Eventualitäten programmieren. Übrigens saß in dem Google-Auto, das den Unfall mit dem Bus in Mountain View verursachte, auch ein Fahrer, der jederzeit hätte eingreifen können. Schließlich sieht es das kalifornische Gesetz derzeit so vor. Aber auch der Fahrer hatte angenommen, dass der Bus den Wagen einscheren lässt. Mensch und Maschine waren sich also einig im Irrtum.
Das Internet der Dinge ist offenbar noch nicht so weit ausgereift. Da ist noch viel zu tun. Aber die Entwickler sind sich sicher, dass es besser wird. Dafür werden immer mehr Daten in die Software eingespeist, damit der Wagen zum Beispiel jede Situation genau einschätzen kann. Daten sind die Rohstoffe der Zukunft. Facebook, Google, Amazon, alle diese Konzerne sammeln Daten und nutzen sie auch. Nicht nur für selbstfahrende Autos oder Drohnen, nein, auch für das eigene Heim, wo der Fernseher weiß, was man schauen will, die Kaffeemaschine sagt, dass Kaffee fehlt oder das Licht sich automatisch optimal an unsere Bedürfnisse anpasst. Es geht aber auch um Entwicklungen auf höchster Stufe, zum Beispiel Roboter, Maschinen, die unsere Entscheidungen teilweise abnehmen können und möglicherweise zuverlässiger sind als wir Menschen. Es sind unsere Daten, mit denen sie gefüttert werden, von denen sie leben. Im Studio habe ich Datenanalyst und Buchautor Markus Morgenroth und auch Christoph von der Malzburg, Professor für Computer Science und Neurobiologie. Herr Morgenroth, welche Daten braucht man wirklich, um Maschinen zum Leben zu erwecken?
Also das hängt erstmal davon ab, welche Maschinen das sind und welchen Zweck die Maschinen dann erfüllen sollen. Mhm. Da geht es immer mehr darum, uns tatsächlich auszuwerten. Gerade im Arbeitsbereich ist das natürlich ein großes Thema. Da möchte man wissen, wer ist der leistungsfähig bei dieser einen Aufgabe, die man eben macht. Wer hat vielleicht eine höhere Kündigungswahrscheinlichkeit? Das sind alles interessante Fakten, die man aus den Daten tatsächlich herausziehen kann. Und das kann man dann wieder im nächsten Schritt dann eben für zum Beispiel Roboter verwenden, die versuchen sollen, ja möglichst ähnlich den Menschen nachzuahmen.
Also wichtig sind dann Verhaltensdaten, also nicht nur Daten, wo wir uns gerade aufhalten oder welche Bilder wir schön finden, sondern tatsächlich eine Verhaltensanalyse, die durchgeführt wird, oder?
Genau. Wann reagieren wir in welcher Situation, wie, auf welche Art und Weise? Wann sind wir glücklich, wann sind wir traurig? Was macht uns glücklich und traurig? Das sind alles so Dinge, die man eben in den Daten natürlich finden kann.
Die Roboter, die es jetzt schon auch gibt, da gibt es ja Firmen, die Roboter für Militär zum Beispiel produzieren. Das wäre dann die Firma Boston Dynamics, die sehr bekannt ist in dem Gebiet und auch wirklich erstaunliche Ergebnisse geliefert hat. Jetzt gehe ich mal weiter zu Herrn von der Malzburg. Sie sind ja Gehirnforscher und auch im Bereich Computer Science aktiv. Da können Sie mir doch bestimmt sagen, welche Angst Sie haben, dass irgendwann die Roboter tatsächlich Emotionen entwickeln können.
Der Versuch, die Intelligenz, die wir bei Menschen und Tieren beobachten, in die Maschine zu kriegen, stagniert in Wirklichkeit seit 30, 40 Jahren. Mhm. Dabei ist aber jetzt eine ganz spannende Situation entstanden, indem wir ja wie am Vorabend einer großen Expedition uns im Augenblick fühlen können. Die Allgemeinheit erwartet künstliche Intelligenz oder ist der Meinung, dass sie vielleicht schon da ist. Es fließen große Geldmittel. An irgendwas fehlt es aber. Und ich bin der Meinung, dass wir eben so eine blockierte Situation haben und dass das dann ganz schnell gehen kann, wenn dieser Block aufgehoben ist, dass dann wirkliche Intelligenz in der Maschine kommt.
Ist das Handeln nicht auch das, was uns eigentlich ausmacht? Nicht das Denken so gesehen, sondern was wir ausführen letzten Endes, Herr von der Malzburg?
Ja, die Autoindustrie, der dämmert das im Augenblick gerade, dass sie noch große Probleme haben auf dem Weg zum autonomen Auto, was sie ja unvorsichtigerweise dem Käufer versprechen. Da muss sie noch Riesenschritte machen, um das Handeln im Verkehr zu planen. Da muss man auf Situationen reagieren, wie am Rand steht eine Mutter mit Kind, das Kind reißt sich los und da muss man reagieren. Oder ein Schutzmann gibt einem Zeichen, darauf muss man reagieren. Oder man muss abschätzen, ob jemand anders nun vorfährt oder ich selber, wer da zuerst drankommt. Das ist ein Riesenproblem. Und um das autonome Auto zu realisieren, muss man in diesem Sinne wirkliche maschinelle Intelligenz entwickeln.
Herr Morgenroth, Sie nicken.
Ja, genau. Und genau da können Daten natürlich helfen. Weil wenn ich jetzt weiß, wie Millionen Autofahrer in diesen bestimmten Situationen reagieren, dann hat man da praktisch schon die Blaupause, die man letztendlich nur noch in den Computer oder die entsprechende Software übertragen muss. Und dann hat man da so eine Art Handlungsanleitung.
Ist das nicht schon so weit mittlerweile, dass das sogar stark erprobt wird und auch fast schon realisiert ist?
Genau, also Google hat ja das selbstfahrende Auto entwickelt und ist natürlich dabei, oder viele andere Firmen machen es ja auch. Und die wollten natürlich erstmal das Auto so hinkriegen, dass es in ganz abgetrennten Situationen gut fahren kann. Da ist man mittlerweile angelangt und jetzt geht man eben daran, diese ganzen Extremsituationen besser handelbar zu machen. Und dazu sagt man natürlich, man braucht sehr viel mehr Zeit. Mehr als man vorher geschätzt hat, weil diese Situationen nicht so einfach zu programmieren sind. Da gibt es ja dann noch sehr viele ethische Fragen, die noch gar nicht geklärt sind. Wenn ich ausweichen muss und ich habe die Wahl, fahre ich mich selbst gegen die Wand als Fahrer? Also lasse ich mich gegen die Wand fahren oder fahre ich einen jungen Menschen um oder einen alten Menschen? Was macht man da? Was programmiert man in diesem Fall? Und dann kann man sagen, man nimmt das Verhalten, was die Menschen bisher an den Tag gelegt haben, schaut einfach in die Daten und wertet das aus und verpflanzt das dann in die Software.
Vielleicht zunächst, Herr von der Malzburg, weil Sie ja auch den menschlichen Geist erforschen. Wie sehen Sie das? Müssen wir eher Angst davor haben oder ist das ein Fortschritt, der uns auch tatsächlich weiterbringen kann, auch vielleicht um noch besser oder weiter zu denken?
Also ich glaube, dass wir Menschen ohnehin seit längerer Zeit Tendenz haben, Stücke unseres Lebens an die Maschine, in Anführungsstrichen, zu überantworten, an den Staat, an große Firmen, an Dienstleister. Unser Leben wird in diesem Sinne ja ständig ausgedünnt. Und damit verlieren wir die Kontrolle über die Gestaltung unseres Lebens. Am besten lebt man heute, wenn man sich ganz anpasst an das, was in ist, was alle machen. Und diese Richtung wird natürlich unendlich verstärkt durch weitere Automatisierung, die eben auf immer weitere Situationen detailliert eingehen kann. Und ich denke, hier müssen wir alle ein Bewusstsein entwickeln, unser Leben bei uns zu halten oder zurückzunehmen sogar.
Aber Sie glauben nicht, dass das so kommen wird?
Also eine schöne neue Welt, die völlig automatisiert ist, ist ja in Science-Fiction-Romanen schon lang beschrieben worden. Das sind alles grauenhafte Vorstellungen. Und mir macht das selbstverständlich Bauchweh, dass ich daran mitarbeite, Schritte dahin zu machen. Und das Einzige, was mir dagegen einfällt, ist, dass der Mensch sich bewusst macht, was er da tut. Und durch entsprechendes Denken, durch entsprechende Aufbau von entsprechenden Haltungen sich zurückhält.
Herr Morgenroth, Sie haben ja auch Bücher geschrieben darüber, wie stark wir transparent werden durch diese Weiterentwicklung und dass wir sehr stark durchleuchtbar sind. Das heißt, Sie sehen die Zukunft da auch nicht gerade rosig.
Nee, ich sehe das eigentlich ganz genauso, wie wir es gerade gehört haben. Das Problem ist einfach, dass mittlerweile unser Schicksal tatsächlich von Algorithmen bestimmt wird, in vielen Fällen auf intransparente Weise. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie meine Daten ausgewertet werden. Dementsprechend kann ich auch gar nicht hingehen und sagen, ich versuche jetzt mal positive Daten von mir zu erzeugen und ganz bewusst auf irgendeine Art und Weise zu leben, um mein Leben noch zu steuern. Das funktioniert nicht, weil die Auswertungen, die gemacht werden, die sind völlig intransparent. Das bekomme ich nicht mit. Ich bekomme auch nicht mit, wenn Fehldeutungen passieren. Und ich bekomme es ja noch nicht mal mit, wenn aufgrund dieser fehlerhaften Daten von mir irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und genau das ist das Problem. Und das wird sich in der Zukunft noch dramatisch verändern. Und gerade wenn man auf die junge Generation schaut, wie die heranwachsen, die wachsen mit digitalen Geräten auf, die wachsen damit auf mit dem Bewusstsein, dass es vollkommen normal ist, Fingerabdrücke abzugeben, sein gesamtes Leben digital zu verbreiten. Und das heißt, das Problem wird in Zukunft noch dramatisch zunehmen. Und da müssen wir uns als Gesellschaft einfach fragen, wo wollen wir hin und was können wir dagegen tun? Und ich glaube, Aufklärung ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die meisten eben sagen, na, ich habe nichts zu verbergen, wer soll denn diese ganzen Daten auswerten? Und man fühlt sich dann irgendwie sicher. Und das ist halt ein sehr großer Fehler und ein großes Problem.
Schauen wir mal in die Zukunft und bauen mal ein Szenario auf. Sieht wahrscheinlich nicht so gut aus, habe ich gerade gehört, aber vielleicht können wir das mal aufbauen. Also wenn diese Roboter weiter gebaut werden und wenn alles irgendwann von Technik übernommen wird. Wir waren gerade bei Ihnen. Wie sehen Sie die Zukunft?
Also gerade was Roboter angeht, da wird es natürlich einen großen Zuwachs geben. Es gibt viele Arbeitsbereiche, wo man heute schon sagt, das kann man in den nächsten Jahren auch Roboter machen lassen, sehr zuverlässig. Da gibt es andere Menschen, die sagen, naja, jetzt verlagert sich alles nur, wie damals bei der digitalen Revolution. Mittlerweile gibt es jetzt auch keine Stereotypistinnen mehr, was macht alles der Computer? Viele Bereiche haben sich aber auch neu entwickelt im Arbeitsbereich. Das ist jetzt auf jeden Fall eine spannende Entwicklung abzusehen.
Und Herr von der Malsburg, wie sehen Sie die Zukunft? Wollen wir diesen Fortschritt wirklich? Was kann passieren?
Ich habe mal eine Science-Fiction-Story gelesen, wo jemand begeistert darüber geredet hat, was Roboter heute schon, also irgendwann in der Zukunft schon können. Und die größte Errungenschaft war, dass man also ein ganzes Fußballstadion mit 50.000 Robotern füllen konnte, die alle das Cheering übernommen haben. Das war eine wunderbare Ausdruck für die Idee, dass wir unser Leben ja nicht alles an die Maschine abgeben wollen. Wir wollen ja von unserem Leben was in der Hand behalten. Mhm. Und wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, was unser Leben ausmacht und was wir eben selber ausführen wollen. Ich sehe noch keinen Anfang für diese Art von Überlegungen, aber es wird immer dringender notwendig. Mhm.
Das heißt, der Forschergeist ist dann doch größer als die Angst, die man hat.
Das ist richtig. Das ist ein echter Konflikt und der auch völlig unaufgelöst ist in mir. Und also ich kann nur sozusagen mein schlechtes Gewissen daran abarbeiten, dass ich für diesen gesellschaftlichen Wandel, der nötig ist, Gedanken entwickle.
Letzte Frage wäre, wie sieht es moralisch aus? Darf man das? Darf man das nicht?
Die Haltung, die ich natürlich, die mir nur offen steht, ist zu sagen, entweder ich mach's oder jemand anders macht's. Wenn wir es nicht dürfen, dann ich weiß nicht, was es aufhalten soll.
Mhm. Herr Morgenroth, jetzt haben wir oder Sie auch Bücher geschrieben und davor gewarnt, wie Daten gesammelt werden. Aber andererseits hören wir ja, es führt auf jeden Fall dorthin, dass diese Daten weiter gesammelt werden und genutzt werden. Und wir kommen nicht umhin. Trotzdem haben Sie die Bücher geschrieben. Haben Sie noch Hoffnung, dass wir trotzdem noch umkehren?
Also erstmal, ich warne ja nicht davor, dass Daten gesammelt werden, sondern ich warne eben vor ganz bestimmten Auswertungen. Und ich denke, Roboter, die Menschen nachahmen können bis zu einem gewissen Grad oder sogar bis zur Perfektion, sind erstmal auch positiv. Die haben durchaus Anwendungsgebiete, die sehr, sehr positiv sind, die uns helfen können. Nur Feuer kann auch gefährlich sein. Können wir auch auf negative Art und Weise nutzen. Genauso müssen wir Roboter oder künstliche Intelligenz müssen wir in einem Korsett benutzen, wo die positiven Effekte im Vordergrund stehen. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass die negativen Effekte eben nicht die positiven überwiegen. Und da ist wieder die Gesellschaft gefragt, eben sehr genau zu überlegen und sehr genau zu definieren, wo wir hinwollen mit dieser Technologie.
Also kann man dann zusammenfassend sagen, gleichzeitig, während wir die Technik weiterentwickeln, müssen wir auch lernen, damit umzugehen.
So ist es.
Ja. Okay, vielen Dank, Datenanalyst und Buchautor Markus Morgenroth und Christoph von der Malsburg, Professor für Computer Science und Neurobiologie. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, kann sich ab dem kommenden Donnerstag mehrere Tage lang in Frankfurt informieren. Das Schauspiel Frankfurt lädt zu den Thementagen ein, die heißen Digitale Welten, welchen Fortschritt wollen wir? Dabei geht es zum Beispiel um solche Fragen, wie verändern die neuen Technologien unser Selbstbild und unser Fühlen, Denken und Handeln? Und was passiert in Zeiten der totalen Transparenz mit unseren demokratischen Werten? Welche Auswirkungen hat Big Data auf uns, unsere Karrieren, Beziehungen und Freundschaften? Zusammengefasst, es geht um digitale Zukunftsvisionen und deren gesellschaftliche Folgen. Viele der Veranstaltungen sind übrigens kostenfrei. Das war HR Info Netzwelt, heute mit Andreas Gielen. Mehr zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Dort können Sie Netzwelt auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.